Ja, einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich möchte nochmal beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist durch deinen Frieden. Ich danke, dass du hier bist, Heiliger Geist. Und danke, dass du uns unendlich liebst, Herr. Danke für diesen Gottesdienst heute Morgen. Wir wollen dir einfach alle Ehre geben. Und wir bekennen einfach, wir brauchen dich mehr als alles andere. Und ich möchte dich so bitten, Herr, dass du in mir und in uns heute Morgen einen Hunger nach dir erwächst, Herr. Herr, dass wir mehr Hunger nach dir bekommen und dass wir unser Leben und alles, was wir haben, unser Herz nach dir ausrichten. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das Wort Gottes heute lebendig machst und dass du mir gnädig bist, Herr, das zu sagen, was dir auf dem Herzen ist. Amen. Amen. Ja, schön seht ihr aus, gut seht ihr aus. Ihr seid mutig. Ja, das ist heute das Thema, dass ihr hierher gekommen seid. Trotz mancher Umstände, ja, ich will das Wort gar nicht in den Mund nehmen, was im Moment abläuft, aber ihr seid mutig und ich möchte heute, ein ganz einfaches Thema habe ich heute, aber ein herausragendes Thema oder ein Thema, was Dinge einfach in der Bibel und auch unserem Leben absolut verändert, und zwar Gebet. Und mein Thema ist heute, können wir vielleicht mal anwerfen, Peschmann? Ja, danke. Genau, hört sich ein bisschen gefährlich an, aber es ist nicht so. Gefährliche Gebete, mach mich mutig, Herr. Ja, ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen. Ein kleiner Junge, er versuchte vergeblich einen Stein hochzuheben, so einen ganz großen Stein, und ist da am Ächzen, am Stöhnen und am Ziehen. Und der Vater beobachtet ihn und der Vater fragt ihn, sag mal, setzt du auch wirklich deine ganze Kraft ein, mein Junge? Und der Junge sagt, natürlich, Papa, setze ich meine ganze Kraft ein. Und dann sagt der Papa, nein, das stimmt nicht. Du hast mich noch nicht um Hilfe gebeten, dir zu helfen. Und diese Geschichte zeigt uns unsere Beziehung zu Gott. Wie oft mühen wir uns ab und wie oft vergessen wir dabei Gott und vergessen, dass wir einen starken Gott im Himmel haben, einen starken Vater haben. Und er lädt uns ein, im Gebet zu ihm zu kommen. Er lädt uns ein, eine Beziehung zu ihm zu haben. Und dass wir mit unseren Anliegen vor ihm kommen. Und deswegen das Thema heute, gefährliche Gebete, mach mich mutig, Herr. Und wie ihr vielleicht schon wisst, durch Gebet geschieht alles, was wir hier auf der Erde im sichtbaren, unsichtbaren Bereich mit Gott und Menschen erleben. Wenn wir Jesus anschauen, ja, er war so eng mit seinem Vater, er hatte eine so tiefe, enge Beziehung. So wie ich mit Rosi rede oder mit dir vielleicht spreche, so kann ich mir vorstellen, dass Jesus so eine tiefe, enge Beziehung zu seinem Vater hatte. Und Gebet war für Jesus das Wichtigste überhaupt. Und wenn das für Jesus so wichtig ist, und wenn es das Wichtigste für ihn war, mit seinem Vater Kontakt zu haben und das zu tun, was er den Vater hat tun sehen, ja, wie viel wichtiger ist es dann für uns? Und Gebet bedeutet für mich, dass ich einfach zur Ruhe komme. Gebet bedeutet für mich, dass ich mein Herz ausschütte, dass ich mich demütige vor Gott, bei ihm zur Ruhe komme. Gebet heißt für mich, dass ich auch Korrektur und Weisung empfange. Gebet heißt für mich Ermutigung, Trost. Gebet heißt eigentlich alles, was wir mit Gott so erleben, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und ich möchte dich herausfordern, nicht nur im Gebet, aber auch im Wort Gottes und durch den Heiligen Geist einfach Gott mehr zu suchen, zu sagen, Herr, ich brauche mehr von dir, ich möchte mehr von dir, ich möchte einen Hunger nach dir haben. Jesus sagt selber Johannes 10, 27, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich schenke ihnen das ewige Leben, sagt er. Und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen. Denn mein Vater hat sie mir gegeben. Und er ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Denn ich und der Vater sind eins. Und Jesus sagt hier ganz klar, und das ist mein Lieblingsvers eigentlich, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Also, um einem Hirten zu folgen, müssen die Schafe die Stimme des Hirten kennen. Und dass wir Jesus folgen, geht nur, indem wir verstehen, wie er redet, wie er ist und dass wir ihn hören. Und das geht einfach durch Gebet, durch Gemeinschaft mit ihm. Und deshalb musst du verstehen, wie wichtig es ist, einfach seine Stimme zu hören. Und ich meine jetzt nicht akustisch. Es gibt wenige Menschen auf der Erde, die akustisch Gottes Stimme hören. Aber er leitet uns durch sein Wort. Er leitet uns durch seinen Heiligen Geist. Er gibt dir Frieden über eine Sache oder Unfrieden über eine Sache. Das meine ich damit. Wie gesagt, es gibt Gebete, die sind absolut gefährlich. Und ich möchte dass uns heute mal so ein Gebet anschauen, was im Neuen Testament gebetet worden ist und was dann passiert ist. Und ich sage dir, wenn du dieses Gebet zu deinem Gebet vielleicht machst, dann hat es die Kraft, dein Leben und das Leben anderer wirklich zu verändern. Da ist echt Power drin. Und ich möchte dich ermutigen, Gottes Wort zu beten, auch zu Hause, wenn du alleine bist. Das Wort Gottes auswendig zu lernen und es zu beten und es auch laut zu beten. Der Text heute, über den ich eigentlich sprechen möchte, ist in Apostelgeschichte 4, 29. Haben wir auch schon Predigten darüber gehört. Da heißt es, und nun Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Hey, das ist so mein Gebet, dass wenn wir zusammenkommen und beten, dass wir sagen, Herr, mach uns mutig und unerschrocken. Und es ist eigentlich unser Verlangen, dass Gott sich hier zeigt in unserer Mitte, dass er Menschen berührt und heilt, dass er Menschen zieht und rettet, dass Wunder und Zeichen geschehen. Das ist eigentlich das, was wir heute auch beten sollten. Und dieses Gebet haben damals die ersten Christen gebetet. Sie sagen, Herr, mach uns mutig und unerschrocken, deine Botschaft weiterzusagen. Merkt euch mal diese beiden Worte, mutig und unerschrocken. Vielleicht können wir das mal laut sagen, Herr, mach mich mutig. Herr, mach mich mutig. Die Frage ist, wie werden wir mutig? Indem wir das immer wieder beten, ein Gebet, 10 Gebete, 1000 Gebete. Da kommen wir gleich zu. Ich möchte mal kurz über mein Gebet und dein Gebetsleben sprechen und dir eine Frage stellen. Ja, beziehungsweise dir sagen, Gebet ist lebensentscheidend, lebensrettend. Gebet bewahrt dich vor falschen Wegen und andere. Gebet rettet Leben und bringt Menschen letztendlich in eine Beziehung mit Gott, dem Vater, zurück. Deswegen lass uns so werden wie Jesus. Ja, lass uns so werden wie Jesus und lass uns verstehen, dass wir durch den Heiligen Geist die gleiche Vollmacht empfangen haben, wie Jesus hier auf der Erde sichtbar demonstrierte. Und Jesus sagt, ihr werdet noch größere Dinge und größere Zeichen tun als ich. Aber es geschieht alles durch Gebet. Deshalb die folgende Frage oder folgende Fragen heute an dich, an mich auch. Wie und wofür hast du letzte Woche gebetet? Überleg mal kurz. Wie und wofür hast du letzte Woche gebetet? Vielleicht sagst du, ich habe gar nicht gebetet, ich habe keine Zeit gehabt, ich habe nur Stress gehabt, die Woche war schrecklich. Vielleicht sagst du auch, ich bete nie. Wenn du sagst, ich bete nie, dann möchte ich dir Vorsicht unterstellen, dass du Gott gar nicht kennst. Vielleicht glaubst du irgendwie an Gott, so wie andere an, ja, Werder Bremen glauben oder an Bayern oder an, keine Ahnung, Dortmund, ich weiß es nicht. Aber das heißt noch lange nicht, dass du im Team mitspielst. Nur weil du ein Fan von irgendetwas bist, bist du noch lange nicht im Team drinne. Viele Menschen sind Fans von Gott und sagen, ja, ich glaube an Gott. Aber sie werden nur Mitglied im Team, indem sie Jesus Christus kennenlernen. Nur durch Jesus kommst du in das Team hinein. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Vielleicht denkst du auch, ja, ich bete immer, aber irgendwie beantwortet Gott meine Gebete nicht. Und meine Gebete sind ganz klein. Und ich habe noch nie für große Dinge gebetet, weil ich vielleicht Enttäuschung erlebt habe. Vielleicht hast du auch letzte Woche einfach nur für dich gebetet, für deine Nöte und Sorgen. Und es gibt ja so Menschen, die werfen dann oben das Gebet in den Gebetsautomaten rein und unten erwarten sie dann die Antwort. Und wenn die Antwort nicht kommt, sind sie enttäuscht von Gott. Aber Gott ist kein Gebetsautomat. Stell dir vor, Gott hätte alle deine Gebete, die du letzte Woche gebetet hast, beantwortet. Was hätte sich verändert? Was hätte sich alles bei dir oder bei anderen verändert? Hätte sich deine Welt verändert oder hätte sich die Welt um dich herum verändert? Ich glaube, wenn wir als Gemeinde, als Geschwister, wenn wir zusammen beten, Herr, mache uns mutig, dann ist es ein Gebet, das die Welt oder das die Situation und die Menschen um uns herum verändert. Es wird die Welt und es wird dein Umfeld und dein Leben und das Leben anderer verändern. Sie beten, Herr, und nun, Herr, hör ihre Drohung. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Mutig und unerschrocken. Was war passiert? Lass uns mal kurz in den Text schauen. Es ist eigentlich Pfingsten das Thema. Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist wird ausgegossen. Petrus fängt an zu predigen. 3000 mehr Menschen kommen an jedem Tag zu Gott. Und die Gemeinde des Neuen Testaments entsteht. Und eines Nachmittags gehen Petrus und Johannes wieder zum Tempel. Und am Eingang treffen sie einen Mann, der seit über 40 Jahren gelähmt ist, sagt die Bibel. Ein Bettler. Und was macht der Bettler? Er möchte etwas haben natürlich. Er ist darauf angewiesen. Er ist von Geburt an gelähmt. Und Petrus, er schaut ihn an Und er sagt diese berühmten Worte, weißt du, Gold und Silber oder Geld habe ich nicht, aber was ich habe, mein Lieber, das möchte ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus Nazareth, steh auf und geh umher. Er sagt, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh umher. Und was passiert? Petrus greift diesen Mann, er greift ihn in seiner rechten Hand, er zieht ihn hoch und die Füße von dem Mann, die Gelenke, die Beine bekommen auf einmal Kraft und werden stabil, was er noch nie erlebt hat. Ihr müsst euch vorstellen, er war von Geburt an gelähmt, dieser Mann. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 3, 8, er sprang auf und konnte sicher stehen. Er lief einige Schritte hin und her und dann ging er mit Petrus und Johannes in den Tempel. Und nicht nur das, hier steht, außer sich vor Freude rannte er umher. Der ist da umhergerannt, hat wahrscheinlich gesagt, danke Gott, dass du mich geheilt hast. Er sprang in die Luft, heißt es hier. Und die anderen Leute haben ihn gesehen und haben gedacht, was geht denn hier ab? Was passiert denn jetzt? Und sie haben erkannt, das ist doch der Mann, der hier immer sitzt an dem Eingang zum Tempel. Das ist doch dieser Bettler, der schon sein Leben lang hier jeden Morgen hingebracht wird und hier sitzt und um Geld bettelt. Und voller Erstaunen sehen sie, was dieser Geheilte geheilt ist. Und sie fragen sich, wieso kann der jetzt laufen? Und Petrus, interessant ist ja, ich weiß, die Eltern Hase unter euch wissen das, er betet ja nicht einmal. Er sagt nicht, oh Herr Jesus, bitte rühr ihn jetzt an, bitte tu ein Wunder. Sondern er befiehlt einfach, er sagt, im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Er sagt, steh auf und geh. Er betet nicht mal für ihn. Und der Mann steht auf und die ganze Menge ist außer sich. Sie sind alle aus dem Häuschen. Und Petrus und Johannes fangen an zu predigen. Und während sie predigen, ja, kommen natürlich auch Priester, Gelehrte, Schriftgelehrte. Und die sind völlig empört. Die sagen, was lernen denn diese beiden Männer da? Sie berichten von Jesus Christus, der ist doch gestorben, der ist doch begraben worden. Und sie sagt, hört auf zu lernen, hört auf zu predigen, hört auf davon zu erzählen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber sie hören nicht auf. Sie sind mutig und unerschrocken. Und dann kommen sie ins Gefängnis, die beiden. Sie kommen dann anschließend vor das Gericht und per Anordnung wird ihnen verboten, von Jesus zu predigen und über ihn zu lehren. Aber Petrus und Johannes sind völlig unerschrocken. Sie sagen, urteilt doch selbst. Es ist vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als Gott. Wie können wir unmöglich, oder sie sagen dann, wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Sie sagen, wir können gar nicht davon aufhören. Wir haben Jesus erlebt. Wir haben erlebt, dass er auferstanden ist. Jetzt haben wir erlebt, dass dieser Mann gesund geworden ist. Wir können nicht mehr davon aufhören. Und wir wollen Gott mehr gehorchen. Und wir können nur Gott gehorchen. Und dann gehen die beiden zur Gemeinde zurück, heißt es in der Apostelgeschichte. Sie erzählen der Gemeinde, der neu gegründeten Gemeinde alles. Und am Ende betet die ganze Gemeinde dieses berühmte Gebet. Sie beten, und nun, Herr, höre ihre Drohung. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Sie beten nicht, hilf uns, Herr, dass wir gegen diese bösen Menschen bestehen können. Sie beten auch nicht, Herr, beschütze uns vor den Pharisäern und Schriftgelehrten, dass uns nichts Schlimmes widerfährt. Wir wollen doch nur unseren Gottesdienst feiern. Wir wollen uns doch nur treffen und beten. Wir wollen doch nur von Jesus berichten. Wir wollen doch nur unsere Kleingruppen durchführen. Nein, das beten sie nicht. Sie beten, mach uns mutig und unerschrocken, Herr. Und wenn jetzt ein Life-Coach, so ein Gemeindeberater vorbeikommen würde zur damaligen Zeit, was hätte er ihnen geraten, den beiden und der ganzen Versammlung? Er hätte gesagt, ey Jungs, locker bleiben. Ey, ihr müsst zur Ruhe kommen. Da draußen ist gerade die ganze Stadt in Aufruhr. Wartet doch mal ein paar Tage. Wartet doch mal ein paar Wochen ab. Dann beruhigt sich alles. Und danach könnt ihr Gemeinde weiterbauen. Und danach könnt ihr weiter predigen. Aber nicht im Moment. Es ist ein ganz schlechter Moment. Bitte, hört auf. Aber sie beten, Herr, mach uns mutig und unerschrocken. Mach uns furchtlos. Sie beten nicht, Herr, mach uns das Leben leichter. Dass wir in Frieden mit den Pharisäern, mit den Gesetzeslehrern und Römern leben können. Und das ist so ein Gebet, was wir auch brauchen. Und was wir, glaube ich, jeden Tag brauchen. Jesus, ich brauche Mut. Mach mich mutig, Herr. Und ich möchte dich herausfordern, dass du das zu deinem Gebet machst. Und es gibt vielleicht ein paar Gründe, warum du dieses Gebet bisher noch nicht gebetet hast. Vielleicht wusstest du nicht, dass man das beten kann, aber jetzt weißt du es ja, dass man es beten kann. Vielleicht hast du auch noch nie so gebetet, weil du denkst, ja, wenn ich jetzt Mut bete, ich weiß doch ganz genau, dass Gott mir nicht einfach Mut schenkt, oder? Wie ist das denn, wenn ich Mut bete? Schenkt Gott mir dann Mut? In dem Moment, wo wir Gott um Mut bitten, schenkt er uns dann nicht einfach Mut, oder? Du bist von dem Moment an nicht mutig wie Superman, sondern Gott wird dir dann Gelegenheiten geben, er wird dir Möglichkeiten, Situationen geben, in denen du mutig sein darfst, mutig sein musst, mutig sein möchtest. Er wird dir Situationen in den Weg stellen, wo du sagst, okay, jetzt muss ich mutig sein. Ich habe ja am Sonntag gebetet oder heute Morgen, ich will mutig sein. Und dann kommt die Situation im Tag, wo du genau weißt, okay, jetzt ist der Moment, wo Gott sagt, nun kannst du gehen, du hast ja Mut gebetet, jetzt sei mutig und dann bin ich mit dir. Das ist, worum es geht. Obwohl ich schon die Hose voll habe, sage ich mal. Das ist genau der Kasus Knaxus, der Knackpunkt. Sind wir bereit zu beten, Herr, mach mich mutig? Und dann führt Gott uns in Situationen hinein, wo wir mutig sein müssen. So und nicht anders lernen wir es eigentlich. Vielleicht sagst du heute Morgen, ja, ich bin ganz ruhig und lieb und nett und ich bin schüchtern, ich bin ängstlich. Aber ich sage dir, mutig sein im christlichen Sinne hat nichts mit deinem Charakter oder mit deinem Verhalten zu tun. Denn es heißt hier in Apostelgeschichte 4,31, es heißt hier, als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und darum geht es eigentlich. Und das ist so mein Wunsch oder mein Verlangen, dass Gott uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Der Ort muss hier nicht mal beben, aber dass Gott uns füllen kann mit seinem Heiligen Geist neu. Und dass wir mutig sind und furchtlos sind, dass wir keine Angst haben. Dass wir keine Angst haben für das, was vielleicht kommen wird. Dass wir keine Angst haben vor der C-Situation draußen. Dass wir keine Angst haben vor Corona und diese ganzen Geschichten. Auch wenn es das Angst macht, aber du brauchst keine Angst haben. Mut hat nichts mit deinem Charakter zu tun, mit meinem Charakter. Aber wenn du so betest, dich Gott unterstellst und der Heilige Geist auf dein Leben kommt, das lesen wir ja gerade hier. Als sie erfüllt worden sind, verkündeten sich furchtlos Gottes Botschaft. Wenn du erfüllt wirst, dann wirst du automatisch mutig, wenn Gott dir Gelegenheiten gibt. Und das, was Gott durch dich und durch mich tun möchte, sage ich mal, liegt wirklich in so einem weit entfernten Land manchmal gefühlt. Aber ich sage dir, das Land ist eigentlich genau einen Schritt nur entfernt. Und dieses Land, von dem ich spreche, das heißt ja außerhalb deiner Komfortzone. Und die Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, die Gott vertraut haben und die Komfortzone ihres Lebens verlassen haben. Und erst nachdem sie die Komfortzone verlassen haben und gehorsam gewesen sind, erst danach, manchmal mit Furcht und Zittern, vielleicht ihr Leben lang, vielleicht in der Situation darüber hinaus, erlebten sie Gottes Wunder, sie erlebten seine Herrlichkeit und Macht. Das sind die Glaubenshelden, von denen die Bibel berichtet. Mutige Menschen, die sich voll auf das einlassen, was Gott ihnen zeigt und mit ihnen vorhat. Und ich möchte nur am Anfang ein paar aus der Bibel nennen und dann zu uns kommen. Im Alten Testament Abraham, Mose oder Josef oder im Neuen Testament, um ein paar Frauen zu nennen, Esther im Alten Testament und im Neuen Testament Maria, die Mutter Jesu. Abraham, ihr kennt Abraham. Gott sagt, geh fort in das Land, was ich dir zeigen werde. Verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und zieh los. Und er sagt, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Und ich möchte dir viel Gutes tun. Und dein Name wird überall berühmt sein. Und durch dich werden viele andere Menschen weltweit zum Segen werden. Und Abraham geht. Er hat nicht mal einen Nachkommen, er hat nicht mal einen Sohn, eine Tochter. Und er hatte keine Gemeinde, er hat keine Bibel, er hat keine Bibel-App. Er hat nur allein dieses von Gott empfangen. Selbst seine Frau und seine Gefolgschaft wusste nichts davon. Und trotzdem ist er gehorsam und folgt Gottes Stimme. Oder Mose in der Wüste. Abgesondert, hat Ägypten verlassen, ist da mit seinen Schafen, mit seinen Tieren am Gange, sage ich mal. Und dann kommt Gott und Gott sagt, Mose, ich möchte, dass du zurückgehst nach Ägypten. Ich möchte, dass du mein Volk herausführst. Ich habe gesehen, wie sie leiden. Ich habe gesehen, wie sie versklavt sind, wie sie in dieser Knechtschaft leben. Ich möchte, dass du mein Volk, ja, dass du gehst und es befreist. Und Mose sagt, wer bin ich, Gott? Mose sagt, wer bist du? Und Gott sagt, ich bin mit dir. Gott sagt dann zu ihm, ich werde mit dir sein, Mose. Und er sagt dann, der Beweis wird sein, wenn du das Volk rausgeführt hast, werdet ihr mir hier in der Wüste an diesem Berg, ihr werdet mich anbeten. ihr werdet mir die Ehre geben. Und dann geht Mose zurück in die Höhle des Löwen. Er geht dahin zurück, wo er herkommt. Er geht zurück nach Ägypten, um das Volk zu befreien. Und ich denke, es war eine sehr gefährliche Mission. Und der Pharao sagt ja nicht beim ersten Mal, ja, du kannst ziehen, Mose, mit deinen Leuten. Nein, ihr wisst genau, was passiert. Ja. Das Herz des Pharaos wird hart, verstockt. Und er sagt, nein, Mose, ich lasse euch nicht ziehen. Und jedes Mal muss Mose und Aaron wieder vor den Pharao treten. Und ich kann mir vorstellen, dass Mose jeden Morgen dachte, Gott, wann passiert es endlich? Und dass er in seinem Herzen vielleicht auch Angst hatte, vielleicht auch Zweifel hatte, ich weiß es nicht, die Bibel berichtet da so nicht von. Aber ich kann mir vorstellen, dass Mose, er wusste nicht, wie das Ding ausgeht. Aber Gott sagt, ich werde mit dir sein. Und dann erleben sie die gewaltigsten Wunder. Das Volk darf ausziehen, das Rote Meer wird geteilt. Und ich sage immer, das war ein Abschnitt für das Volk Israel, wo sie die gewaltigsten Wunder und Zeichen erlebt haben. Im Neuen Testament. Im Neuen Testament sehen wir Maria. Der Engel kommt und der Engel sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, wird sich an dir zeigen. Und du wirst ein Kind gebären. Und dieses Kind wird heilig sein. Es wird Sohn Gottes genannt werden. Und was sagt Maria? Diese junge Jungfrau, was sagt sie? Sie sagt, Herr, dein Wille geschehe. Sie sagt, ich werde mich dir ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Mehr sagt sie eigentlich nicht, ein Satz eigentlich oder zwei Sätze. Und dann verlässt sie der Engel und dann vertraut sie darauf. Und dann dieses Teenager-Mädchen, diese junge Frau, was sie dann erlebt, was sie dann durchmacht, die Herausforderung. Und ich habe mir die Frage gestellt, wer war der größere Glaubensheld, die größere Glaubensheldin? Mose, dieser erfahrene, reife Mann, perfekt ausgebildet am Königshof. Oder Maria, diese sehr, sehr junge Frau. Und auch du und auch ich, wir sind nicht per Zufall diese Zeit geboren. Es ist kein Zufall, was du heute lebst. Es ist kein Zufall. Und in Jesus, mit Jesus, darfst du eine Glaubensheldin, ein Glaubensheld sein. Weil Gott dich berufen hat. Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit. Und es wird nicht einfacher werden. Das kann ich dir jetzt schon verraten. Und das liest du auch in der Bibel. Das weißt du auch. Aber wir dürfen mutig mit Gott weitergehen. Wir dürfen uns füllen lassen mit dem Heiligen Geist und mutige Schritte gehen. Aber dazu brauchen wir diese enge Verbindung mit Gott. Und ich merke einfach, dass Gott oder dass die Menschen, auch Christen, mehr und mehr einfach Kompromisse eingehen. Faule Kompromisse eingehen. Es waren immer Menschen, die gesagt haben, hier bin ich Gott, gebrauche mich. Es waren immer die Menschen, die gesagt haben, Gott, hier bin ich, gebrauche mich. Diese Menschen waren es immer. Herr, dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Als ich vor 2, 3 Jahren gebetet habe, Herr, ich möchte irgendwie Abenteuer erleben, oder nein, habe ich nicht gebetet. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte mir gerne mal die Mission anschauen. Und dann habe ich gebetet und Gott gesucht. Dann hat Gott irgendwann gesagt, also innerlich hatte ich das so ein Reden, melde dich bei Peter und dann ziehst du nach Afrika, fährst du dahin. Und dann habe ich gedacht, okay, weiß ich nicht, das ist natürlich schon ganz schön eine Herausforderung, nach Afrika zu fahren. Und dann sagte Rosi zu mir, ich werde nicht mitkommen, wir hatten damals eine Pflegetochter. Und dann habe ich gebetet und innerlich so vernommen, dass Gott irgendwie meint, melde dich bei Peter und dann geht's weiter. Und da habe ich ihn angerufen und gesagt, Peter, ich komme vorbei. Er so, ja, super, schön, klasse, wir freuen uns immer über Leute, die aufs Missionfeld kommen wollen, besuchen wollen, schauen wollen. Aber du weißt schon, dass es eine Herausforderung ist. Ich so, ja klar, und dachte ich so, naja. Dann hat er mir so eine Liste geschickt mit 1000 Punkten, ich übertreibe jetzt. Aber ich habe dann gesehen, Mann, es ist ja heftig. Allein die ganzen Impfungen, die ich zu mir nehmen muss. Dann die ganze Vorbereitung. Dann dachte ich so, nein, Malaria kannst du da kriegen. Da gibt es gefährliche Tiere. Was war dann? Wir haben das schon von berichtet. Die Busfahrt war ganz gefährlich. Mehrfach dachte man, man kommt ums Leben bei der Busfahrt. Die Zugfahrt, mit der wir gefahren sind, war schrecklich. Dann auf der Straße Autofahren. Und Gott hat uns gesegnet. Und wir haben einfach erlebt, wie Menschen Jesus kennengelernt haben. Wir haben erlebt in einer Evangelisation, wo Menschen befreit worden sind. Wir haben krasse Sachen erlebt und gefährliche Sachen erlebt. Aber ich habe gemerkt, also Rose und ich, wir haben gemerkt, dass total der Friede Gottes da war. Wir haben gemerkt, dass ihr und andere für uns beten. Und ich wusste einfach, dass das im Moment, dem Moment das Richtige war. Und so konnten wir ein Segen sein. Oder vor ein paar Wochen, ich habe es schon mal erzählt, hier kommt immer eine junge Frau. Und diese junge Frau ist sehr krank, läuft mit dem Rollator, hat Schmerzen ohne Ende. Und sie kommt wieder hier rein. Und wir hatten ihr von Jesus schon erzählt. Und dann sagt sie, ich muss wieder ins Krankenhaus, Andreas. Und dann muss ich die Untersuchung, das machen lassen. Und dann erzählt sie wie so ein Wasserfall. Und innerlich denke ich so, als wenn Gott sagt, frag sie heute, ob sie zu Jesus kommen möchte. Und dann geh mit ihr zum Kreuz. Und dann sage ich zu ihr, weißt du was? Stopp erstmal, du brauchst Jesus. Und sie sagt, wie Jesus? Ich sage, ja, lass uns jetzt zum Kreuz gehen. Lass uns jetzt zu Jesus kommen. Und sie wusste ja gar nicht, was passiert. Da habe ich noch eine andere Schwester hier aus der Küche geholt. Und da haben wir mit ihr gebetet. Dann hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Und sie hat mir vorher erzählt, dass sie Stimmen hört, dass sie nachts von irgendwelchen Sachen besucht wird, dass sie, ja, keine Ahnung, was das alles ist. Und da habe ich einfach geboten im Namen Jesu, gesagt, im Namen Jesu, dass diese Stimmen verschwinden, dass diese dämonischen Mächte aus ihrem Leben verschwinden. Und dann haben wir Amen gesagt. Und dann guckt sie uns an, uns beide, und es strahlt und freut sich und sagt so, hey, ich hab Frieden irgendwie. Was war das jetzt? Was ist das? Und hat sich total gefreut und hat auch geweint so ein bisschen. Und sie hat ihr Leben Jesus an dem Tag gegeben. Und hat dann eine Bibel geschenkt bekommen. Und einfach deshalb, weil ich in dem Moment mutig war. Ich hätte auch sagen können, okay, jetzt nicht. Jetzt beten wir nicht mit ihr, weil wir noch andere Sachen auf dem Schirm hatten. Und sie war ja immer so, dass sie gar nicht wollte. Aber in dem Moment war es genau richtig. Herr, mach mich mutig. Gott möchte dir Möglichkeiten, mir Möglichkeiten schenken. Ich möchte dich so herausfordern, das zu beten im Alltag. Ich möchte, wenn du die nächsten Tage auf die Arbeit zurückgehst, wenn deine Kollegin oder dein Kollege zu dir kommt oder an der Hochschule, an der Uni, am Bus, beim Friseur, wo auch immer. Und wenn du merkst, deine Kollegin erzählt dir was und das war bei mir auch früher so. Mein Herz war am Pochen und ich wusste, irgendwie muss ich dir jetzt sagen, hey, darf ich für dich beten, aber ich habe es nicht gemacht. Ich war feige. Ehrlich, ich habe da nicht gebetet mit der Person. Ich habe dir irgendwie noch einen schlauen Spruch gesagt, ja, wird schon werden und Gott, nee, Gott habe ich gar nicht gesagt, ich helfe dir oder irgendwas wird schon passieren. Aber wenn du das die nächsten Tage hast, sei mutig. Und sag, hey, darf ich für dich beten? Und sei ganz ehrlich und sag auch, ich bete jetzt für dich, wenn du möchtest und auch die nächsten Tage. Und wenn sich etwas ändert in deinem Leben, dann gib mir Bescheid. Vielleicht sollten wir vielleicht mutiger sein. Und wenn die Kollegen am Lästern sind über den Chef, über andere Kollegen, die nicht im Raum sind, warum sagst du nicht, hey, was bringt es denn? Findest du das toll, wenn man über dich lästert? Oder dass du mutig sagst, weißt du was, ich gehe sonntags in den Gottesdienst. Wie, du gehst in den Gottesdienst? Ich sage, ja, ich gehe in den Gottesdienst. Hä, wer geht denn in den Gottesdienst? Samstags ist doch Partytime angesagt und sonntags schlafen wir alle aus. Und dass du sagst, nein, ich gehe in den Gottesdienst, weil ich Jesus liebe, weil ich Gott kenne. Es ist manchmal ein bisschen stressig die ganze Woche und dann sonntags morgens da am Gottesdienst zu sein, aber ich gehe jedes Mal gestärkt, ermutigt nach Hause und weißt du was, ich habe Gott erlebt. Gott hat mir geholfen, Gott ist in mein Leben gekommen und er hat mich gerettet und das kann er genauso mit dir machen. Das ist, ja, das bedeutet, mutig zu sein. Vielleicht bist du mutig, weil du dich entscheidest, anders zu leben als andere Menschen. Vielleicht bist du mutig, dass du endlich mal deinem Friseur von Jesus erzählst, anstatt dass er nur über Wirtschaft und über Politik und über das da draußen, die C-Maßnahme und vielleicht über Fußball spricht. Keine Ahnung. Weißt du, Gott hat tagtäglich Dinge vorbereitet. Und Problem ist, ich habe letztens noch mit Tanja darüber gesprochen, sagte sie, oh, Andreas, ich bin so beschäftigt mit allen. Dann habe ich da so eine Situation, aber dann denke ich, jetzt habe ich keine Zeit, ich muss weiter. Und so geht es mir auch oft, dann sind wir so beschäftigt und denken, nee, jetzt muss ich das machen und jetzt habe ich das vor. Und dann denken wir, ja, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Und wir denken oft, auch Gott wirkt nur im Gottesdienst oder in der Kleingruppe oder in der Gemeinde, aber nein, Gott wirkt genau da, wo du bist. Wenn du allein unterwegs bist im Alltag und du einen Impuls, wie auch immer, von Gott bekommst, dann möchte ich dir sagen, sei mutig und geh auf diesen Impuls ein. Und dann wirst du dann schwitzen und Angst haben vielleicht. Und manchmal geht es mir so, dass ich echt dann die Hose voll habe. Aber wenn ich dann diesen Schritt gehe, dann tut Gott sich dazu stellen und es passiert was. Und deswegen ist es so wichtig, dass Dinge von Gott vorbereitet sind. Das lesen wir im Epheser 2,10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und jetzt kommt's. Gott hat alles, was wir tun sollen, bereits vorbereitet oder vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Es liegt an dir und an mir, an uns liegt es, das Vorbereitete auszuführen. Nicht an Gott. Gott hat es vorbereitet. Er sagt, es ist alles klar, es ist alles ready. Aber Andreas, bist du ready? Bist du eigentlich bei mir connected? Bist du mit mir verbunden? Gehst du auf diesen Impuls ein? Und deswegen ist es so wichtig, dieses Gebet und auch diese Haltung im Gebet zu haben. Wenn du dieses Gebet betest und wenn du mit so einer Haltung durch den Alltag gehst, wird Folgendes passieren. das, was wir bei Petrus und Johannes erleben, sehen. Es wird Folgendes passieren. Dein Mut, den du dann einsetzen wirst, er wird geistigen Widerstand hervorrufen. Ja, es heißt hier, Petrus und Johannes predigen weiter, obwohl es ihnen verboten wird. Und dann Apostelgeschichte 5, 18, kurzerhand, werden sie wieder festgenommen ins Gefängnis geworfen. Es ist das zweite Mal in der Woche, dass sie ins Gefängnis kommen. Sie landen wieder im Gefängnis, obwohl sie eigentlich genau das getan haben, was Gott ihnen gesagt hatte. Ich sage dir, wenn du so lebst, wie Jesus von dir möchte und nach seinem Wort handelst, garantiere ich dir, dass nicht alle Menschen applaudieren werden. Du wirst Schwierigkeiten bekommen, gerade weil du Jesus nachfolgst, gerade weil du das Evangelium weitergibst. Menschen werden über dich reden, Menschen werden mit dem Finger auf dir zeigen. Du wirst nicht mehr zu jeder Party eingeladen, es kann sein, dass Freunde dich verlassen. Mut wird geistigen Widerstand hervorrufen, aber Gott gebraucht gerade Menschen, die diesen Widerstand aushalten. Verstehst du? Gott gebraucht dich, wenn du diesen Widerstand aushältst und weitergehst und ihn nicht ablenken lässt. Und also, wenn du sagst, was soll's Widerstand? Was soll's Schwierigkeiten? Jesus ist bei mir, der Heilige Geist wohnt in mir. Wenn du so denkst und lebst und handelst, bist du genau in der richtigen Position. Wenn du Menschen gefallen möchtest, wenn du ihnen immer gefallen möchtest und denkst, was denkt der andere von mir? Ach, ich möchte es allen recht machen. Dann wirst du niemals mutig sein. Dann wirst du wie mit angezogener Handbremse immer durchs Leben fahren. Und deswegen ermutige ich dich, löse die Handbremse, löse sie, damit Gott durch dich etwas tun kann, damit du frei bist, so wie Petrus und Johannes. Der zweite Unterpunkt ist, dein Mut wird Wunder freisetzen. Mut setzt Wunder frei. Nicht immer sofort, aber immer mehr, würde ich ganz vorsichtig sagen. Bei Petrus und Johannes war es anders, aber ich denke, dass Gott uns da auch hineinbringen möchte. Wenn du mutig bist, auf Gott hörst, wird er handeln. Am Morgen werden Petrus und Johannes ins Gefängnis geworfen, nachdem sie mutig gebetet und entschlossen gehandelt haben. Und jetzt könnten sie ja sagen, na toll Gott, jetzt sitzen wir im Gefängnis. Was bringt das denn jetzt, unser Mut und unser Gebet? Hat doch nichts gebracht, jetzt sitzen wir im Gefängnis. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 5, 19. Da heißt es dann, aber in der Nacht kommt ein Engel des Herrn vorbei. Was macht er? Er öffnet die Gefängnistüren. Er führt die Apostel hinaus. Und der Engel sagt, geht in den Tempel hinein. Und predigt wieder und verkündet die Botschaft von Jesus. Und er sagt, lass nichts davon weg. Ich habe gedacht, warum sagt er das denn? Vielleicht haben Petrus und Johannes gedacht, okay, wir machen das, aber dann ein bisschen vorsichtiger verpackt. Und der Engel sagt, nein, lass nichts davon weg von der Botschaft. Was machen sie? Sie gehen frühmorgens wieder in den Tempel und lehren dort in aller Öffentlichkeit. Zur selben Zeit treffen sie die Hohenpriester und sie sagen, ja, wir müssen diese Leute jetzt nochmal herholen. Und dann werden sie geschickt und sie merken, die Gefangenen sind fort. Die Gefängnistüren sind sorgfältig verschlossen, die Wachen stehen davor, heißt es hier im Wort Gottes, aber als sie die Türen öffnen, ist niemand mehr in der Zelle. Und sie sagen, was ist das denn jetzt? Wie soll das noch alles enden, sagen sie sich hier, sagen die Hohepriester. Und dann kommt die Nachricht herein, die Männer, die ihr eingesperrt habt, die sind schon wieder im Tempel und lehren dort. Schon wieder sind sie dort. Und wieder gehen sie und sie werden wieder festgenommen. Sie werden wieder in den Gerichtssaal vor den Hohen Rat gebracht. Und der Hohe Rat sagt, ey, wir haben euch doch streng verboten, von Jesus zu predigen, über Jesus. Und doch habt ihr dafür gesorgt, dass die ganze Stadt in Aufruhr ist und von dieser neuen Lehre spricht, heißt es hier. Und ihr macht uns sogar verantwortlich für den Tod dieses Mannes. Und dann sagen Petrus und auch die anderen, sie sagen dann, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Er sagt dann, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Vers 29. Wenn ich euch jetzt erzähle, wie es mit Petrus und Johannes weitergeht, dann werdet ihr heute Nachmittag oder heute Mittag alle für Mut beten. Wisst ihr, Petrus, er gewann eine Woche später am Lotto und wurde der reichste Mann der Gegend. Und Johannes, er traf die Liebe seines Lebens und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende in Jerusalem. Das ist oft das, was wir glauben und passieren muss, wenn wir denken, ich lebe doch nach Gottes Willen. Ich lebe doch so, wie Gott es von mir möchte, dann muss es doch auch so passieren. Nein, so ist es nicht passiert. Die Geschichte geht so nicht weiter. Petrus und Johannes gehen mutig weiter im Glauben und Vertrauen an Gott. Sie bauen Gottes Reich. Und am Ende ihres Lebens, ja, sie sind beide in Rom angekommen. Der Apostel Petrus, er wird gekreuzigt. Er stirbt als Märtyrer und er sagt, ich will nicht so wie mein Herr sterben. Was machen sie mit ihm? Kopfüber an einem x-förmigen Kreuz kreuzigen sie ihn. Und Johannes, er ist auch in Rom. Sie werfen ihn in ein Bad mit kochendem Öl. Und Johannes überlebt das wie durch ein Wunder. Und was passiert dann? Sie schicken ihn auf die Insel Patmos, auf eine Gefängnisinsel. Und dort soll er bis zu seinem Lebensende letztendlich in den Minen arbeiten. Und auf der Insel Patmos empfängt Johannes dann die Offenbarung. Und schreibt die Offenbarung und schreibt das, was wir gerade heute erleben, was passiert. Er wird später befreit und kehrt in das heutige Gebiet der Türkei zurück. Und Johannes ist der Einzige, der in einem hohen Alter eines natürlichen Todes stirbt und friedlich diese Erde verlässt und zu seinem Herrn geht. Und die Apostel sind Jesus mit allem nachgefolgt. Sie haben ihr Leben gegeben, weil sie wussten, für wen und für was sie sterben. Sie haben ihr Leben hier auf dieser Erde gegeben. Und ihr Leben, ja, ihr Leben ist auf dieser Erde ganz anders zu Ende gegangen, als man sich das vielleicht vorgestellt hat. Aber ich sage dir, mutige Gebete können so enden und werden manchmal so enden. Aber denke daran, welchen Lohn sie dafür bekommen werden. Denke daran, welchen Lohn sie dafür bekommen werden. Mutige Gebete verändern die Welt. Mutige Gebete verändern dein Leben, das Leben anderer. Und das ist mehr wert als alles andere auf dieser Welt. Wisst ihr, Jesus kam, um Menschen vor einer realen Hölle zu retten, vor einem ewigen Feuersee. Und das ist Fakt. Er kam einfach, um Menschen zu Gott, dem Vater zurückzuholen. Und wenn du Gott bittest, Herr, mach mich mutig, dann wird er das ernst nehmen. Und dann wird er das durch dich tun, was du zulässt und was er durch dich tun möchte. Und das ist das, dieses Leiden oder das, was wir vielleicht durchmachen im Vergleich zur Ewigkeit, ist es nichts. Und es ist das Größte, was passieren kann, wenn Gott uns gebraucht. Und wenn du morgen früh aufstehst und du die nächsten Tage aufstehst, dann möchte ich dir ein Gebet ans Herz legen, dass du morgens vielleicht das mit in deine stille Zeit nimmst. Dass du sagst, Herr Jesus, gib mir die Kraft. Gib mir die Kraft für den Tag, aber mach mich bitte auch mutig. Herr Jesus, gib mir die Kraft für den Tag, mach mich bitte mutig. Und dann wirst du erleben, dass Gott dich auf eine neue Art und Weise gebraucht, wenn du dafür offen bist. Auf eine Art und Weise, wie du es vielleicht noch nie erlebt hast. Und ja, zum Schluss, wir lesen hier in der Bibel, in der Apostelgeschichte, vier einfache Punkte, die wir immer wieder im Wort Gottes sehen und die wir auch immer wieder in der Kirchengeschichte erleben können. Ein Problem taucht auf, irgendein Problem. Johannes und Petrus dürfen nicht weiter predigen. Sie werden verfolgt, sie werden sogar ins Gefängnis geworfen, erster Punkt. Zweitens, die Gemeinde kommt zusammen und sie beten. Oder Menschen, Christen kommen zusammen und beten. Die ganze Gemeinde betet. Und sie kommen zusammen angesichts dieses Problems und sie beten und suchen Gott. Sie gehen gemeinsam in Gottes Gegenwart. Und dann geschieht das Wunder. Gott taucht auf. Gott handelt. Gott taucht auf. Der dritte Punkt. Es heißt, als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dieses Muster sehen wir immer wieder. Draußen ist ein Problem. Die Gemeinde erkennt, dass da ein Problem ist. Sie wissen, Gott ist die Lösung. Sie suchen Gott und dann taucht Gott auf und handelt. Und das Leben, ihr Leben und das Leben anderer wird verändert. Und das Problem da draußen ist nicht Corona oder Rassismus oder Wirtschaftsschwierigkeiten, Inflation und ich weiß nicht, was du gerade denkst. Die Wurzel des Problems ist die Gottlosigkeit eines jeden Menschen. Das Problem ist, dass die Menschen ihrer Sünde bleiben und es ist immer dunkler und schlimmer wird. Das ist das Problem. Und das sollte dich und mich persönlich und uns als ganze Gemeinde und nicht nur unsere Gemeinde, sondern alle Gemeinden ins Gebet ziehen. Und dass wir zusammenkommen und sagen, Herr, schenk du Erweckung. Fang bei mir an. Erbarm dich nochmal über Bremen. Erbarm dich nochmal über Deutschland. Gott macht den Unterschied. Aber er tut es immer zusammen mit dir und seiner Gemeinde, mit seinen Leuten. Er tut es durch dich. Aber ich sage auch, dass wir absolut abhängig von ihm sind. Und deswegen möchte ich dir sagen, tu es von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Leben. Und letztendlich diese 1%, die müssen nur wir tun, sage ich mal. Und die 99% wirkt Gott doch übernatürlich. Wir können da eh nichts übernatürlich tun. Das ist mein Gebet. Und ich möchte einfach sagen, Herr, ich möchte bereit sein, jeden Tag. Ich möchte bereit sein einfach. Wirke du, Heiliger Geist, und hilf mir einfach, in das hineinzukommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du persönlich Gott suchst, ey. Dass du sagst, Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung, ich will bereit sein. Ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte nicht, dass die Zeit, die ich mir noch verbleibt, einfach verschwende. Okay, zum Schluss. Zum Schluss möchte ich nochmal beten. Vielleicht kennst du Jesus heute Morgen noch nicht. Vielleicht bist du heute das erste Mal im Gottesdienst und ich möchte einfach dieses Gebet, ein Gebet sprechen, was ich mit dieser jungen Frau und mit unserer Schwester hier aus der Gemeinde an diesem Morgen gebetet habe. Und es geht so: Herr Jesus, ich danke dir für das Kreuz. Ich danke, dass ich zu dir zum Kreuz kommen darf, heute Morgen. Jesus, ich danke, dass du mir vergibst. Bitte vergib mir all meine Schuld. Bitte reinige mich von aller Sünde. Ich gebe dir heute mein Leben. Ich vertraue dir heute mein Leben an. Sei du der Herr meines Lebens von diesem Tag an. Vergib mir und ich will anderen vergeben. Heute an diesem Sonntag, an diesem 7.11. gebe ich dir mein Leben und komme zu dir. Amen. Amen. Herr, ich danke dir.